Wer von euch hat den Namen Ebenezer Scrooge schon einmal gehört? Ein paar. Ich zeige euch mal ein Foto, vielleicht kommt er dann noch sogar mehr Leuten bekannt vor. Ah, ich höre ein Ja an vielen Ecken. Ebenezer Scrooge ist die Hauptfigur in Charles Dickens' Eine Weihnachtsgeschichte. Und Ebenezer ist, zumindest am Anfang, ein richtig unsympathischer alter Mann. Ein hartherziger Geizkragen. Seinen unterbezahlten Angestellten droht er ständig mit Kündigung, wenn dieser das Büro nur ein bisschen heizen will. Für seine bedürftigen Mitmenschen hat er vor allem Geringschätzung übrig. Und Weihnachten ist für ihn nichts als Geldverschwendung. In der Nacht auf den 25. Dezember bekommt Ebenezer dann ungewöhnlichen Besuch. Sein schon vor 7 Jahren verstorbener Geschäftspartner Jacob Marley erscheint ihm, gefesselt an eine schwere Eisenkette. Er warnt Ebenezer vor seinem schrecklichen Schicksal, das ihn erwartet. Aber noch ist es nicht zu spät. Ebenezer kann noch etwas ändern. Dafür begegnen ihm 3 Geister. Zuerst kommt der Geist der vergangenen Weihnacht. Er nimmt Ebenezer mit in seine eigene Geschichte. Sie gehen gemeinsam durch Momente, die schön sind, aber auch durch die schmerzhaften Erfahrungen. Ebenezer erinnert sich an Entscheidungen, bei denen er sich gegen Menschen und für das Geld entschieden hat. Entscheidungen, deren Folgen er noch bis heute spürt. Dann erscheint der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ebenezer wird mit dem Leben anderer konfrontiert. Mit Armut, mit Krankheit, aber auch mit Freundlichkeit, die ihm entgegengebracht wird. Und mit der Frage, wie er bisher mit solchen Menschen und Momenten umgegangen ist. Schließlich kommt der Geist der zukünftigen Weihnacht. Er zeigt Ebenezer eine dunkle Szene. Den Tod eines Mannes, um den niemand trauert. Über den man spottet. Dessen Besitz noch verscherbelt und gestohlen wird. Erst nach und nach begreift Ebenezer, dieser einsame, ungeliebte Tote, das ist er selbst. Diese eine Nacht stellt Ebenezers Leben von Grund auf den Kopf. Er erkennt, was auf dem Spiel steht. Aus dem ehemals hartherzigen Geizhals wird nun ein großzügiger Mensch. Einer, der gern gibt und der Beziehungen neu knüpft und den Menschen, die ihn schätzen, Freund und sogar Familie wird. Okay, aber was hat das denn jetzt alles mit einem christlichen Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember zu tun? Unser Text von heute spricht auch von Veränderungen und von einem Früher, von einem Heute und von einer Zukunft. Und ein Geist, wenn auch ein ganz anderer, der kommt sogar auch vor. Bevor ich jetzt noch weiter in Geheimnissen spreche, lasst uns hineinschauen. Ich lese uns aus der Basisbibel, Titus 3, die Verse 1 bis 8. Erinnere alle in der Gemeinde daran, dass sie sich den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen ihnen gehorchen und stets bereit sein, Gutes zu tun. Sie sollen niemanden verleugnen, friedliebend und gütig sein. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit begegnen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir wurden von allen möglichen Begierden und dem Streben nach Genuss beherrscht. Wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Wir selbst haben ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen könnten. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Aus dem Bad der Taufe werden wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist das neue Leben. den hat Gott in reichem Maße über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Auf das Wort, das ich dir gesagt habe, kannst du dich verlassen. Und ich erwarte, dass du mit allem Nachdruck dafür eintrittst. Denn alle, die an Gott glauben, sollen sich ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist recht und nützt den Menschen. Bevor wir tiefer in den Text einsteigen und auch das dargestellte Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft uns da näher eingraben, möchte ich zunächst einmal einen kurzen Blick auf den Titusbrief im Gesamten werfen, weil er, glaube ich, eher zu den unbekannteren Briefen im Neuen Testament gehört. Der Titusbrief gehört zu den sogenannten Pastoralbriefen. Diese richten sich im ersten Schritt vor allem an Einzelpersonen, die gerade Gemeinden beraten und begleiten. Und in unserem Fall ist diese Einzelperson Titus. Er ist, ähnlich wie Timotheus, ein ganz enger Begleiter von Paulus und befindet sich zum Zeitpunkt des Schreibens auf Kreta. Inhaltlich beschäftigt sich der kurze Brief unter anderem mit der Frage, wie man als Christ in einer nichtchristlichen Gesellschaft leben kann und wie man durch sein Verhalten zu Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde anzeigen kann, dass man zu Gott gehört. Und diese Frage, die beschäftigt unter anderem auch unseren Predigttext. Und eine Antwort darauf, wie man in einem Staat leben kann, der nicht durch christliche Herrscher regiert wird, ist: Ordnet euch den Mächten unter. Und geht auch insgesamt mit allen Menschen friedliebend, gütig und freundlich um. Also, das ist ja erstmal wirklich leichter gesagt als getan. Also, weil manchmal, und so ehrlich muss man ja wohl auch sein dürfen, selbst am 25. Dezember sind Menschen wirklich ätzend. Nicht wenige sind unhöflich und ungeduldig und unverschämt. Drängeln sich an der Kasse vorbei, hupen, obwohl man ganz genau schnell genug gesehen hat, dass die Ampel grün ist. Oder sprechen direkt in einem Ton, der sich so überhaupt nicht gehört. Und jetzt an den Weihnachtstagen, wo nicht selten Menschen zusammenfinden, die potenziell nur zusammenkommen, weil sie miteinander verwandt sind. Da kann man bei dem einen oder anderen ja schon denken, also so viel Güte kann gar nicht in mir sein, dass ich mit dir jetzt hier noch freundlich und friedliebend umgehe. Man könnte an dieser Stelle bestimmt noch mehr Beispiele aufführen, die aufzeigen, wenn verschiedene Menschen aufeinandertreffen, dann ist es nicht automatisch von einem positiven Umgang miteinander geprägt. Paulus findet in Vers 4 sogar noch drastischere Worte dafür. Er spricht davon, dass menschliches Zusammenleben davon geprägt sein kann, dass man hasst und gehasst wird, dass Neid und Bosheit uns bestimmen können. Und dabei schließt er sich selbst auch mit ein. Okay, aber wenn Paulus doch jetzt schon selbst weiß, dass diese Aufforderungen, mit Freundlichkeit und Güte miteinander umzugehen, gar nicht problemlos schaffbar sind, warum stellt er sie dann überhaupt auf? Macht er das, um eine Liste aufzuzeigen, an dem man das eigene Scheitern beobachten kann? Oder will er einfach sagen, dass wir uns alle nicht genug zusammenreißen? Ich glaube, Paulus nennt diese Dinge nicht, um Druck aufzubauen, sondern um ehrlich anzuzeigen, aus uns selbst heraus reicht es nicht. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir brauchen seine Menschenfreundlichkeit oder wie die Lutherbibel übersetzt, seine Menschenliebe, die Hass durchbrechen kann. Wir brauchen seine Güte, die über Ungeduld und Missgunst und schlimme Töne von anderen und auch von uns selbst hinaus sich darüber hinaus noch zuwendet und zuhört. Und diese Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes, die ist uns erschienen in Jesus Christus, in dem kleinen Kind in der Krippe, an das wir uns an diesen Tagen ganz besonders erinnern. Gott hat sich zu uns auf den Weg gemacht, ganz nah und ganz anfassbar, mitten hinein in den Hass und in die Einsamkeit, in die uns Hass befördern kann. Genau da rein kommt er und rettet uns. Aber was meint dieses Retten? Was hat dieses Ereignis in der Vergangenheit nun mit unserer Gegenwart und vielleicht auch mit unserer Zukunft zu tun? Das wollen wir uns im zweiten Predigtteil anschauen. Vorhin in der Einleitung haben wir von Ebenezer Scrooge gehört. Er hat sein Geld für fast nichts anderes investiert als sich selbst. Sicherlich, weil er dachte, ich will so viel wie irgend möglich haben. Aber vielleicht auch, weil er den Eindruck hatte, ich muss alles alleine schaffen. Ich kann mich auf niemand anderen so gut verlassen wie auf mich selbst. Niemand anders kann es ernsthaft so gut mit mir meinen wie ich selbst. Damit ist Charles Dickens die Darstellung eines menschlichen Grundbedürfnisses sehr gut gelungen. Der Wunsch nach Sicherheit. Nach einem, ich bin umsorgt. Ich werde nicht vergessen. Mit Jesu Kommen in die Welt hat Gott aber deutlich gemacht, meine geliebten Menschen, ich habe euch auch nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, ihr seid mir so wichtig, dass ich nicht weit weg, sondern euch ganz nah sein will. Damit ihr versteht, wie sehr ich euch liebe und in Beziehung mit euch sein möchte. Wenn wir von dem Erscheinen, von der Menschenfreundlichkeit Gottes sprechen und von seiner Rettung, dann zielt das unter anderem auch auf dieses tiefste Sicherheitsbedürfnis. Hier sagt Gott uns zu, du musst nicht alles mit dir allein ausmachen und dich allein um dich sorgen. Du bist nicht allein. Ich bin da und ich gehe mit. Und ich komme dir so nah, dass ich nicht nur vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen bin und daher weiß, wie es ist, als Mensch zu leben, sondern ich ziehe sogar durch meinen Geist bei dir ganz persönlich ein. Etwas von Gottes Liebe und Güte wohnt also in jedem und jeder, der oder die sich mit Gott auf den Weg macht. Und auf dieser Grundlage kann Paulus sagen, seid friedliebend und gütig mit anderen Menschen, weil er davon ausgeht, Gottes Geist lebt in uns. Und genau das kann unser Miteinander verändern. Seine Menschenfreundlichkeit liebt uns und die Menschen um uns herum. Okay, Gott wohnt mit seiner Menschenfreundlichkeit in mir. Das heißt aber doch, dass ich das mit diesem freundlich und gütig sein gegenüber anderen immer hinkriegen muss, oder? Denn wenn nicht, dann ist Gott doch enttäuscht von mir. Weil dann fragt er sich vielleicht, war das die richtige Entscheidung, genau bei dieser Person einzuziehen? Soll ich nicht lieber wieder gehen? Vielleicht kennst du ja solche oder ähnliche Fragen. Mir kommen sie auf jeden Fall bekannt vor. Auch wenn man eigentlich weiß, dass Gott uns genauso liebt, wie wir sind, da kann da trotzdem so ein Druckgefühl und so ein Zweifel uns aufkeimen. Besonders wenn wir an etwas scheitern, das wir uns vorgenommen haben oder von dem wir denken, dass Gott das von uns erwartet. für diese Gedanken führt Paulus fast schon wie so einen kleinen Bruch, einen richtig wichtigen Vers in unseren Text ein. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Paulus spricht hier an, was wir in der Theologie Werksgerechtigkeit nennen. Also der Gedanke, dass man gute Dinge vollbringen muss, damit Gott rettet. Aber Paulus macht hier deutlich, Gott war es, der diese Rettung in Gang gesetzt hat und sie uns geschenkt hat. Nicht, weil wir uns das erarbeiten müssten oder es auch nur könnten. Es ist Gottes Liebe, die sich schon längst vor unserem menschlichen Tun für uns entschieden hat. Wir dürfen uns daher auch in Momenten von Zweifel und Unsicherheiten selbst zusprechen oder uns auch zusprechen lassen: Gott sagt Ja zu mir. Gott sagt Ja zu mir. Und auch eine physisch erfahrbare Art, sich dieses Gottes Ja zu mir zusprechen zu lassen, nennt Paulus in unserem Text auch. Und zwar die Taufe. Denn ein Aspekt von eben dieser ist, Gott macht was mit mir fest und spricht mir zu, ich bin sein Kind. Wenn du also schon mal überlegt hast, ob Taufe vielleicht was für dich sein könnte, dann könnte vielleicht das ein Aspekt dafür sein. Und auch wenn du schon getauft bist, kann dein Taufdatum und dein Taufvers auch etwas sein, auf das du zurückschauen kannst und an dem du dich festhalten kannst, wenn du dich fragst, ist Gott wirklich noch an meiner Seite? Trotz all dem, was in meinem Leben nicht okay ist. Ja. Ja, ist er. Und dieses Datum, das Datum deiner Taufe, das kann dich daran erinnern. Und weil diese Gewissheit über unsere Gegenwart hinaus in unsere Zukunft hineinscheint, können wir hoffnungsvoll sein. Was genau das meint, das wollen wir im dritten und letzten Predigtabschnitt anschauen. In Vers 7 lesen wir: Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Gottes Entscheidung in der Vergangenheit, uns zu retten, hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Wir dürfen wissen, wir sind von Gott angenommen. Sein Ja zu uns steht. Das gilt aber nicht nur für das Leben hier auf der Erde, sondern auch weit darüber hinaus. Wir sind Erben des ewigen Lebens. Sind wir mit Gott unterwegs, dann dürfen wir für und in Ewigkeit wissen, ich bin nicht mehr allein und muss auch nicht alles allein schaffen. Anders als Ebenezer Scrooge, der sein Leben aus Zukunftsangst verändert hat, spricht Gott über unser Leben Liebe und Gnade aus. Er gibt uns eine Zukunftszusage. Nicht, weil du dein Leben komplett verändert hast und jetzt ein toller Mensch bist, sondern weil Gott für mich und dich alles gegeben hat. Deswegen verändert sich Zukunft. Das hat Zukunft verändert. Uns ist das geschenkt worden, dass wir Erben des ewigen Lebens sein dürfen. Was für eine geniale Zusage. Und in diese Gedanken hinein darf auch unser Sein und Tun auf dieser Erde gelegt werden. Es wird sicherlich in Zukunft Tage geben, in denen wir merken, dass wie Gottes Menschenfreundlichkeit in uns so richtig laut wird. Wo wir den eigentlich unpassenden Kommentar von unserem Gegenüber nicht als Angriff, sondern als Selbstaussage hören. und wo sich ein Moment eröffnet, wo man sagen kann, hey, magst du vielleicht noch mehr von dem erzählen, was dich da bewegt? Oder wo uns die Ungeduld von jemand anderem im Straßenverkehr oder im Supermarkt gar nicht stört. Oder wo wir vielleicht auch merken, ich kann mit mir selbst gerade richtig gütig umgehen. Kann den Zweifeln, die in mir aufkommen wollen, sagen, ich muss mir selbst nicht mit weniger Freundlichkeit begegnen, als Gott es tut. Und dann wird es auch Tage geben, wo all das genau nicht funktioniert. Und wir vielleicht sogar die Menschen sind, die uns selbst oder andere durch ihr Tun und Reden herausfordern. Und beides darf dazugehören, da wo Gottes Ewigkeit noch nicht vollkommen ausgebreitet ist. In dem, wo durch uns etwas mehr von Gottes Güte und Liebe verbreitet wird und auch in dem, wo wir daran scheitern, dürfen wir wissen, wir sind geborgen in Gottes Menschenfreundlichkeit. In dieser Menschenfreundlichkeit, die ein Raum ist. Ein Raum, wo ich anderen freundlich begegnen kann, aber auch ein Raum, in dem ich selbst aufatmen kann und nicht alles schönreden, aber auch barmherzig mit mir sein darf, so wie Gott mit mir barmherzig ist. Gottes Menschenfreundlichkeit. Sie ist gekommen, um uns zu retten. Obwohl sie wusste, wie viel gegen sie ist und auch, was danach kommen wird. Sie hat sich all dem zum Trotz für uns entschieden, für die Liebe für uns. Gestern, heute, morgen. Und das, liebe Gemeinde, wünsche ich uns zutiefst, dass das vom heutigen Weihnachtstag in alle Zeit hinaus scheinen darf. Dass Gott Ja zu uns sagt und seine Menschenfreundlichkeit schenkt und sich mit uns im Leben, im Scheitern und im Hoffen auf den Weg macht. Damit diese Botschaft in unserem Herz und in dieser Welt sich weiter ausbreiten darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.